Europawahlen 2019 um Radio 100,7.
Die EU wählt also. Besonders können Bürger an den Mombastädten darüber aufstimmen, wie sie am Europaparlament zu Straßburg vertritt. Mehr wie groß ist der Abfluss von dem Parlament? An wat kann den erholen, für das die EU-Bürger sich besser von ihren Europadeputierten repräsentiert fühlen? Das hat den Rick Mertens, den Berliner Politolog Manuel Müller, gefragt.
Manuel Müller, guten Morgen.
Guten Morgen.
In einigen EU-Staaten hat die Europawahl jetzt bereits begonnen. Im Vorfeld wurde immer wieder von einer Schicksalswahl gesprochen. Im Zusammenhang mit diesen Wahlen, können Sie etwas mit diesem Begriff anfangen?
Na, ich denke, der Begriff Schicksalswahl kommt ein bisschen daher, dass rechtspopulistische und europafeindliche Parteien in vielen EU-Mitgliedstaaten zulegen werden und dass man sich in den letzten Jahren etwas angewöhnt hat, zu befürchten, dass dieser Zuwachs so groß sein könnte, dass er das ganze politische System gefährdet. Ich persönlich erwarte eigentlich nicht, also die Umfragen lassen auch nicht erwarten, dass es so dramatisch wird. Ziemlich wahrscheinlich wird bei dieser Europawahl zwar die bisherige große Koalition aus der konservativen Europäischen Volkspartei und den europäischen Sozialdemokraten ihre Mehrheit im Parlament verlieren. Aber es wird trotzdem am Ende die europäische Politik sich nicht grundlegend ändern, sondern es wird weitergehen als eine Zusammenarbeit aus den größten Parteien der Mitte.
Wenn man sich jetzt die Wahlbeteiligung bei den letzten Europawahlen anschaut und vor Augen führt, dann scheint es, als sei dieser Begriff eh etwas übertrieben. Also Schicksalswahl. EU-weit lag die Wahlbeteiligung bei etwa 42%. In einigen Staaten war sie noch weitaus niedriger. Da wird immer die Slowakei genannt mit 13%. Wie erklärt sich dieses geringe Wählerinteresse an den Europawahlen? Und kann man damit rechnen, dass sich diesmal da etwas ändert?
Ich denke, der Hauptgrund für dieses geringe Wählerinteresse ist eben strukturell. Es ist diese permanente große Koalition. Es ist in gewisser Weise die Erfahrung der Wähler, dass durch Europawahlen sich nichts grundlegend verändert. Das ist in der Vergangenheit nie passiert und das steht eben auch diesmal nicht in Sicht. Europawahlen, was sich da tatsächlich verändert, sind eher Nuancen. Also die haben schon eine Auswirkung auf den Kurs der Europäischen Union, aber es ist nicht so plastisch, wie man das bei nationalen Wahlen hat mit diesem Regierungs-Oppositionsgegensatz. Obwohl natürlich, wenn man eben genauer hinsieht, man durchaus die Wirkung der Europawahl sieht. Ich glaube, wir haben dieses Mal ein bisschen die Besonderheit dadurch, dass in den letzten Jahren europäische Themen so stark auch die nationalen Debatten beeinflusst haben. Also schon eigentlich in der letzten Wahlperiode die Euro-Krise, die aber auch noch bis 2015, als die große Griechenland-Frage im Raum stand, angedauert hat. Dann seit 2015 sehr stark das Migrationsthema und auch andere Fragen, die auf europäischer Ebene diskutiert werden und die nationalen Öffentlichkeiten stark beschäftigt haben. Dadurch ist, denke ich, das Grundinteresse an europäischer Politik in vielen Ländern nochmal gestiegen. Und in Deutschland, hier sehen wir es gerade, dass in Umfragen der Anteil der Befragten, der sagt, dass er sich sehr für die Europawahl interessieren würde, deutlich höher liegt als vor 5 Jahren.
Wie schon bei den letzten Europawahlen sind auch diesmal die meisten europäischen Parteienfamilien mit einem EU-weiten Spitzenkandidaten angetreten. Hilft das auch, Wähler zu mobilisieren in ihren Augen? War dieses System, ist es wirksam?
Ich denke, es hat zumindest ein großes Potenzial, um Wähler zu mobilisieren, aber dieses Potenzial wird im Moment noch nicht voll ausgeschöpft. Also eine Personalisierung, diese Idee, europäischen Parteien ein Gesicht zu geben, das dann auch im Wahlkampf präsent ist, hat sicher eben gute Chancen, in Zukunft nochmal zu einer höheren Wahlbeteiligung beizutragen. Im Moment ist es aber so, dass die europäischen Spitzenkandidaten zum einen von den nationalen Parteien oft kaum gezeigt werden. Also es gibt natürlich im Fernsehen diese Debatten, die aber jetzt auch nicht überall auf der besten Sendern oder zur besten Sendezeit übertragen wurden. Es gibt zum anderen auch auf Wahlplakaten in den wenigsten Mitgliedstaaten europäische Spitzenkandidaten zu sehen. Also da ist im Moment von Seiten der Parteien oft noch eine gewisse Skepsis.
Was müsste sich denn ändern, um dieses System wirksamer zu machen?
Vermutlich würde sich etwas ändern, wenn die Erwartung, dass auf jeden Fall ein europäischer Spitzenkandidat am Ende auch Kommissionspräsident wird, höher wäre. Das war vor 5 Jahren noch nicht so sicher und es ist diesmal auch noch nicht so sicher, weil der Widerstand der nationalen Regierungen dagegen noch sehr groß ist. Und deshalb ist, wenn über die Spitzenkandidaten diskutiert wird, immer noch dieses große Fragezeichen im Raum. Wird es denn nun wirklich einer oder passiert nicht doch am Ende noch etwas ganz anderes? Und ich glaube, dieses Fragezeichen ist natürlich etwas, was dann Unsicherheit schafft in Bezug auf die Rolle, die die Spitzenkandidaten wirklich haben werden und was deswegen dann auch die Parteien ein bisschen davon abhält, sich zu sehr mit diesen Personen zu identifizieren.
Mein Gesprächspartner heute Morgen ist der Politikwissenschaftler Manuel Müller. Sie schreiben einen Online-Blog mit dem Titel Der Europäische Föderalist. Sie wünschen sich also eine föderal organisierte EU. Kommen Sie sich dabei nicht manchmal ein bisschen einsam vor?
Also der Begriff Föderalismus ist tatsächlich inzwischen teilweise verpönt. Nicht erst seit gestern, schon in den 90ern haben Parteien begonnen, das F-Wort zu fürchten. Was ich mit dem Begriff meine,
was ist... Was würden Sie sich wünschen in Grundzügen vielleicht?
Eine demokratische Europäische Union, wenn man so möchte. Also eine EU, die aus mehreren politischen Ebenen besteht, in jede Ebene für sich demokratisch organisiert ist. Und das bedeutet eben auf europäischer Ebene, dass das direkt gewählte Europäische Parlament im Mittelpunkt der Entscheidungen stehen müsste und nicht die nationalen Regierungen die Entscheidungen im Wesentlichen auf die alte diplomatisch-außenpolitische Weise treffen. Und ich denke, dass diese Forderung tatsächlich gar nicht so unpopulär ist. Was ich auf dem Blog dann mache, ist, dass ich versuche, die Forderung auszubuchstabieren, also was das konkret bedeutet gegenüber dem jetzigen Europäischen Union und auch ein bisschen, welche institutionellen Reformen da die besten Hebel bringen würden.
Um konkret dahin zu kommen, bräuchte man natürlich dann auch Zugeständnisse der nationalen Regierungen. Die müssen dem quasi zustimmen. Wie soll das denn funktionieren? Also die wollen ja keine Macht abgeben.
Wir haben es in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass nationale Regierungen lange nicht bereit waren, bestimmte Kompetenzen abzugeben und dann in bestimmten Situationen, als eine entsprechende Dynamik entstanden ist, dann doch. Wir sehen ja, dass häufig europäische Probleme, in denen im Ministerrat Einstimmigkeit herrscht, in denen die nationalen Regierungen besonders stark an ihre Kompetenzen sich halten, dass solche Probleme am Ende auch nicht gelöst werden. Während die Bereiche, in denen man Kompetenzen übertragen hat auf die Kommission, das Europäische Parlament, häufig eigentlich mit relativ problemlos man dann auch Antworten darauf findet. Das führt dazu, dass in Krisensituationen manchmal die Bereitschaft wächst, Kompetenzen zu übertragen. Manchmal natürlich auch nicht. Aber das ist, denke ich, eine Frage, in der es sich lohnt, an Antworten zu arbeiten, auch wenn die Umsetzbarkeit im Moment noch schwierig erscheint.
Eine funktionierende Demokratie, Sie haben ja gerade gesagt, Sie wünschen sich ein demokratischeres Europa, braucht natürlich auch einen gemeinsamen öffentlichen Raum, in dem Debatten auch mal kontrovers ausgefochten werden können. Den gibt es im Moment auch nicht wirklich. Also die Parteien treten mit nationalen Listen an, auch die Medien adressieren sich eher an ein nationales Publikum. Wie kann man etwas daran ändern?
Na, ich bin ja schon froh, dass ich als Berliner im Luxemburger Radio zu hören bin. Ich denke, was diese nationale Fragmentierung der europäischen Öffentlichkeit noch sehr stark mit beeinflusst, ist eben tatsächlich auch die starke Rolle der nationalen Regierungen in der Entscheidungsfindung. Also dadurch, dass vor allem in Krisen häufig den europäischen Institutionen die Kompetenzen fehlen, dass dann die großen Entscheidungen, sei es in der Euro-Krise, sei es in der Flüchtlingspolitik, am Ende immer im Europäischen Rat fallen. Das sorgt natürlich dafür, dass für die Medien die nationalen Regierungen als die wichtigsten Akteure erscheinen und deswegen man dann ein Framing bekommt, in der Europapolitik sehr stark als eine Frage der Außenpolitik der Mitgliedstaaten wahrgenommen wird. Ich denke, mit einer stärkeren Rolle des Europäischen Parlaments, insbesondere auch der europäischen Parteien, die dann zur Europawahl antreten, hätte man auf europäischer Ebene eine solche Regierungs-Oppositionsdynamik wie auf nationaler Ebene, dann würden für die Medien auch diese europäischen Parteienakteure, also Politiker, die auf supranationaler Ebene von Anfang an tätig sind, interessanter werden. Und das würde dann am Ende auch die Art der öffentlichen Debatte verändern. Dafür brauchen wir, denke ich, keine völlig neuen Medien. Es ist schon wegen der Sprachenunterschiede naheliegend, dass auch weiterhin es im Wesentlichen nationale Medien geben wird in der europäischen Öffentlichkeit. Aber eben die Frage, welche Akteure in diesen Medien vorkommen und entlang von welchen Trennlinien europäische Politik diskutiert wird, also ob man europäische Politik vor allem als ein Gegeneinander der nationalen Regierungen ansieht oder vor allem als ein Gegeneinander von europäischen Parteien, die mit unterschiedlichen Vorstellungen für Gesamteuropa auftreten. Das ist etwas, was sich durch den Veränderungen am institutionellen Rahmen durchaus verändern könnte.
Sie blicken als europäischer Föderalist also weiter optimistisch in die Zukunft.
Auf jeden Fall.
Manuel Müller, ich bedanke mich für das Gespräch.
Gerne.
Soweit den Rick Mertens am Gespräch mit dem Politolog Manuel Müller, den uns von Berlin zugeschaltet wurde. Den Interview gab es Zeitgrin schon gestaubt geholt.
Europawahlen 2019 um Radio 100,7. Fand alles Reportage rund um die Europawahlen vom 26. Mai nach Imolanda 100,7 App und auf 100,7.lu.